Wir wollen einige Verse aus Epheser 6 lesen. Wir lesen Epheser 6 von Vers 11 bis Vers 20. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermöget wider die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb nehmet die ganze Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tage zu widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermöget. Stehet nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, indem ihr über alles ergriffen habt den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auszulöschen vermöget alle feurigen Pfeile des Bösen. Nehmet auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist, zu aller Zeit betend, mit allem Gebet und Flehen in dem Geiste und eben hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich, auf dass mir Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis des Evangeliums, für welches ich ein Gesandter bin in Ketten, damit ich in demselben freimütig rede, wie ich reden soll. Liebe Brüder und Schwestern, über diesen Text habe ich schon einmal gesprochen, von dieser Stelle aus, und zwar vor 40 Jahren, genau gesagt am 29. Oktober 1954. Das war damals mein erster Dienst hier. Ich hielt damals diesen Text für besonders geeignet für einen Einsteiger und glaube auch heute noch, dass er das ist. Es kommen ja so viele große Begriffe darin vor. Wahrheit, Gerechtigkeit, Glaube, das Wort Gottes und dann noch Ausführungen über das Gebet. Darüber müsste doch eigentlich dann jeder eine ganze Menge sagen können. Aber heute sehe ich diesen Text anders. Ich glaube, er sagt uns einige wenige Dinge, aber die sagt er uns sehr gründlich. Er sagt uns, dass wir einen Kampf führen. Ist wenig Christen bekannt. Denken wir an den Begriff Wohlfühlgemeinde. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir führen einen Kampf. Und zwar nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen, sondern... Und dann gebraucht der Apostel Paulus 4 Ausdrücke. Es läuft hinaus auf den Teufel und seine Macht. Und dann kommt das ganz Überraschende. Wenn wir es uns einmal ansehen, wie wir diesem Teufel begegnen sollen, mit der Waffenrüstung Gottes. Und die sieht ganz, ganz anders aus als jede normale Rüstung zum Kampf. Aber fangen wir vorne an. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Erinnern wir uns zunächst einmal daran, wie Fleisch und Blut, wie die Menschen gegeneinander kämpfen. Ich denke jetzt nicht an die Straßenschlachten, sondern an das, wovon wir jeden Tag in der Zeitung lesen. Da kämpft die CDU gegen die SPD, die Gewerkschaften gegen die Arbeitgeber, zur Abwechslung mal die Zahnärzte gegen den Gesundheitsminister, oder VW gegen General Motors. Wie kämpfen die? Mit ihrem Verstand? Mit Ausdauer? Mit List und Tücke? Und sehr oft so, dass die Zeitungen von Schlammschlachten sprechen. Sie lassen keine einzige Gemeinheit aus, wenn sie glauben, damit ihr Ziel zu erreichen. Und dann wird uns gesagt, wir sollten die Waffenrüstung Gottes ergreifen. Und die fängt an mit Wahrheit und Gerechtigkeit. Wir alle kennen das Wort fair. Kommt ja aus dem Englischen. Fair und unfair. Und die Engländer haben immer für sich in Anspruch genommen, fair zu sein. Ich will keineswegs behaupten, dass sie es immer sind. Aber darauf waren sie sehr stolz, fair. Aber sie haben zwei Ausnahmen. Da gibt es ein Sprichwort in England. Alles ist fair in der Liebe und im Krieg. Und damit zeigen sie, wenn es mal wirklich ernst wird um Dinge, die ihnen wichtig sind, dann werfen sie die Fairheit über Bord. Also einfach gesagt, wenn man sich durchsetzen will, kann man nicht mit anständigen Mitteln kämpfen. Und nun sagt unser Text uns, dass wir nicht auf das Niveau des Teufels sinken sollen. Selbst gegen ihn sollen wir mit der Waffenrüstung Gottes kämpfen. Und die sieht ganz, ganz anders aus als unsere Waffenrüstung. Aber sehen wir zunächst, gegen wen wir kämpfen. Der Apostel Paulus gebraucht 4 Ausdrücke. Die sind wohl schwer zu übersetzen. Denn schon in der alten und in der revidierten Elberfelder sind da große Unterschiede. Und ich habe andere nachgesehen, die gebrauchen wieder ganz andere Wörter. Aber im Grunde kommt es alle auf dasselbe hinaus. Wir kämpfen gegen Fürstentümer. Zu einem Fürstentum gehört immer ein Fürst. Ja, und dann Menschen, eine ganze Menge, eine Bevölkerung oder ein Heer. Dann gegen Gewalten, das deutet ja auf Macht hin. Dann gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Da sprechen andere von finsteren Mächten, die unsere Welt beherrschen. Erstaunlich ist der nächste Ausdruck. Geistliche Mächte der Bosheit. Unter geistlich verstehen wir doch das von Gott Gewirkte. Gibt es die denn? Die Zürcher Übersetzung bringt es ganz anders. Gegen die Geisterwesen der Bosheit. Auf jeden Fall kämpfen wir gegen eine straff organisierte Gruppe. Und das kann auch nicht anders sein. Denn der Teufel ist ja von Gott abgefallen und er hat eine ganze Menge Engel mit sich gezogen auf seine Seite. Und die werden in einem bestimmten Umfang die Organisation, die Gott geschaffen hatte, beibehalten haben. Und diese Gruppe greift die Gemeinde an. Darüber sind wir uns oft nicht im Klaren. Der Herr Jesus hat ausdrücklich gesagt, Matthäus 16, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Der Hades war ja die Unterwelt und er sagt damit, dass der Teufel den Kampf führt gegen seine Gemeinde. Das ist uns viel, viel zu wenig bewusst. Manchmal hört man Bemühungen, die Gemeinde wieder in Schwung zu bringen, ihr aufzuhelfen. Einige von denen sind so naiv, dass man nur darüber lächeln kann. Ich will keinen nennen, ich will bloß einen Vergleich bringen. Stellen wir uns vor, da wäre ein Elternpaar, das hätte einen Jungen, der könnte schlecht lernen. Es wäre 8 Jahre alt, könnte weder rechnen noch schreiben. Überlegen Sie, was sollen wir machen? Meinte die Mutter, wenn wir ihm 9 Tornister kaufen, das hilft vielleicht, sagt der Vater. Jetzt hat er den Allerschönsten aus der Klasse und ist noch so strohdumm wie vorher. Mit äußeren Mitteln kann man geistliche Probleme nicht lösen. Darüber müssten wir uns einmal klar sein. Es ist der Kampf gegen den Teufel. Ein erbarmungsloser Kampf. Wir wissen ja, wann er angefangen hat. Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Dieser Mensch war Gottes Freude. Dieser Mensch sollte Gottes Schöpfung erkennen, sollte ein Wesen sein, mit dem der Allmächtige Gemeinschaft haben konnte. Aber er sollte sich auch bewähren und zu Gott halten. Und darum ließ Gott zu, dass der Teufel ihn angriff. Und der Mensch fiel bei der ersten Versuchung. Er konnte Gott nicht trauen, das, was Gott immer von uns erwartet. Er fiel und es kam ein unendliches Elend über uns Menschen. Und ganz am Ende der Bibel, da lesen wir ein herrliches Wort, das von diesem Ende berichtet. Da heißt es, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Throne saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Wir wollen jetzt zunächst einmal lesen, was die Bibel von unserem großen Feind, dem Teufel, sagt. Und dazu will ich einige Verse aus Hesekiel 28 lesen, die uns sagen, wer der Teufel war und wer er geworden ist. Ich lese Hesekiel 28 von Vers 14 an. Du warst ein schirmender Cherub, und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berge. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen, von dem Tage an, da du geschaffen worden, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Durch die Größe deines Handelns wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt, und du sündigtest. Und ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg, und ich habe dich, du schirmender Cherub, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. In der Bibel wird uns von drei Gelegenheiten berichtet, bei denen der Teufel gesprochen hat. Die erste war im Garten Eden. Da macht er sich in der Gestalt einer Schlange an Eva heran. Er spricht nur drei Worte oder drei Sätze, und alle drei sind Lügen. Als erstes sagt er, Gott hat wohl geboten, dass ihr von keinem Baum essen dürft. Das war natürlich gar nicht wahr. Und Eva erwidert auch, von allen Bäumen des Gartens essen wir, bis auf den einen, der in der Mitte steht. Und von dem hat Gott gesagt, ihr dürft nicht davon essen, wenn ihr davon esset, werdet ihr sterben. Jetzt sagt der Teufel, keineswegs werdet ihr sterben. Auch diese Aussage war eine Lüge. Und dann fügt er eine dritte hinzu. Gott weiß, dass des Tages, da ihr davon esset, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Also mit drei Lügen begegnet er den beiden ersten Menschen. Und jetzt sehen wir einmal den Unterschied zwischen Gott und dem Teufel. Von Gott schreibt der Apostel Paulus in Titus 1, Vers 2, Gott aber, der nicht lügen kann. Ob wir ihm das wohl abnehmen? Gott, der nicht lügen kann. Und in 1. Johannes 1, Vers 5 heißt es, Gott ist Licht und es ist gar keine Finsternis in ihm. Etwas Herrliches. Der Größte, der Erhabene ist absolute Wahrheit. Und jetzt wollen wir dem gegenüberstellen, was der Herr Jesus über den Teufel gesagt hat. Das finden wir in Johannes 8, Vers 44. Und den Vers will ich einmal lesen. Johannes 8, Vers 44. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang und ist in der Wahrheit nicht bestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Der Vater derselben heißt doch so viel wie der Erfinder der Lüge. Der Erste, der überhaupt gelogen hat, der Erfinder der Lüge. Der Teufel ist also der Vater der Lüge und die Lüge ist sein liebstes Instrument und seine stärkste Waffe. Das zweite Mal hat der Teufel gesprochen im Himmel, als er Hiob angeklagt hat. Veranlassung hatte ihm Gott gegeben. Er hatte ihn gefragt, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Gott war stolz auf Hiob. Aber der Teufel sagte, der folgt dir nur, weil es ihm so gut geht. Zieh einmal deine Hand von ihm zurück und dann ist seine ganze Gottesfurcht dahin. Und dann gab Gott dem Teufel die Möglichkeit, Hiob anzugreifen. Und er nahm ihm alles weg, seinen Besitz, seine Söhne. Er ließ ihm nur seine Frau und seine Gesundheit. Und Hiob ertrug das in einer wunderbaren Weise. Wir alle kennen seinen Ausspruch. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und wie der Teufel dann wieder im Himmel erschien, da fragte ihn Gott, wie steht's denn nun mit Hiob? Nun, sagte der Teufel, solange er noch lebt und es ihm gut geht, kann er immer noch fromm sein. Aber erlaub mir einmal, ihn wirklich anzufassen. Und Gott erlaubte auch das. Und so schlug der Teufel Hiob mit einer sehr schweren Krankheit. Hiob war der Verzweiflung nahe. Und er hat manches Wort gesprochen, das ihm sicher nicht gefallen hat, hat aber doch noch gesagt, und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dies herrliche Bekenntnis hat er noch abgelegt. Hiob ist nicht der Einzige, den der Teufel angegriffen hat. Wir wissen von vielen, vielen Märtyrern, die er nicht nur gequält und gefoltert, die er auch umgebracht hat. Und ein drittes Mal hat er gesprochen, als er den Herrn Jesus angriff in der Wüste. Er hat ihn auf drei Weisen angegriffen. Erst, wenn dich hungert, so spricht, dass diese Steine Brot werden. Und der Herr sagte dazu, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Dann hat er ihn aufgefordert, sich doch mal besonders hervorzutun, indem er vom Tempel herabsprengt. Ein lächerlicher Vorschlag, würde aber ganz in unsere Zeit hineinpassen. Und dann hat er ihn schließlich gar aufgefordert, ihn anzubeten, und dafür wollte er ihm alles geben. Und das zeigt uns eins. Der Teufel macht vor niemandem Halt. Und das sollten wir mitnehmen. Wenn er sich selbst an den Herrn Jesus herangemacht hat, dann ganz, ganz gewiss auch an einen jeden von uns. Wenn er je einen aussichtslosen Versuch gemacht hat, dann war es der Angriff auf den Herrn. Aber wenn er den noch gemacht hat, den aussichtslosen, dann wird er ganz bestimmt auch bei dir und auch bei mir anklopfen. Und gerade das sagt uns die Bibel. Ich will etwas darüber lesen. Lukas 22, Vers 31. Da sagt der Herr Jesus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie dem Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Da sehen wir, selbst den Jünger, der in der Gemeinschaft mit dem Herrn lebt, der in engster Verbindung mit ihm ist, selbst den greift der Teufel an. Da ist also nirgendwo eine Grenze. Er ist immer zur Stelle und er versucht alles. Lesen wir noch ein Wort aus 1. Petrus 5, Vers 8. Da finden wir denselben Gedanken. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wachet. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widerstehet standhaft im Glauben. Diese Worte, seid nüchtern und wachet, deuten darauf hin, dass der Angriff und die Verführung auch über die Irrlehren kommt, über die falschen Botschaften, die zu uns gebracht werden. Und darum betont der Herr Jesus ja, dass falsche Propheten kommen und dass wir uns davor hüten sollen und dass die falschen Propheten zu vergleichen sind mit reißenden Wölfen. Der Apostel Paulus sagt den Ältesten von Ephesus dasselbe. Reißende Wölfe sind die Irrlehrer, die versuchen, uns zu verführen. Und diese Gefahr bestand sogar in Ephesus, und das war die Versammlung, in der der Apostel Paulus 2 Jahre lang gewesen war. Was ist das Mittel gegen die reißenden Wölfe? Ganz eindeutig die Lehre. Der Herr Jesus hat die Jünger schon beauftragt, als er sie aussandte. Apostelgeschichte 28, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und dann hat er hinzugefügt, und lehret sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und der Apostel Paulus sagt den Ältesten von Ephesus in Apostelgeschichte 20, ich bezeuge an dem heutigen Tage, dass ich rein bin von dem Blute aller, denn ich habe nichts zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Den ganzen Ratschluss Gottes müssen wir wissen. Und darum sollten wir alle uns viel, viel mehr mit dem Wort Gottes befassen, um den ganzen Ratschluss Gottes zu kennen. Dann können wir den Verführungen widerstehen. Jetzt will ich noch einen Abschnitt lesen, der uns sagt, wie der Teufel sich aufführt. Und zwar aus 2. Korinther 11. 2. Korinther 11, Vers 13 bis 15. Denn solche sind falsche Propheten, betrügerische Arbeiter, welche die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit annehmen, deren Ende nach ihrem Werken sein wird. Hier stehen wir alle vor einer ganz kritischen Frage. Der Apostel behauptet, dass die Vertreter des Feindes die Gestalt eines Apostels Christi annehmen. Und er sagt, das ist nicht erstaunlich. Der Teufel selbst tritt auf als ein Engel des Lichts. Paulus behauptet das, und wir leben in der Endzeit, und da können wir überzeugt sein, dass der Teufel besonders aktiv ist. Und da sollten wir uns alle einmal fragen, ist uns denn schon mal solch einer begegnet, der als Engel des Lichts auftritt, von dem wir feststellen mussten, in Wirklichkeit ein verkappter Diener des Teufels. Ich weiß, dass viele so etwas nicht gerne hören. Viele sehen überall nur liebe, gute Christen. Wenn einer nur die Bibel in der Hand hat, hurra, das ist schon ein Echter. Und Paulus sagt uns, oh nein, da sind viele falsche Apostel. Und das darf uns doch nicht wundern. Selbst der Teufel nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Warum können wir so schlecht davon lassen, wenn wir an die Falschen geraten sind? Vor einigen Jahren sprach mich bei einer Freizeit eine Frau an und sagte, meine beiden Töchter sind einige Jahre lang bei Bak Sing gewesen. Jetzt ist das natürlich vorbei mit Bak Sing. Er war als ein Schwindler entlarvt worden, wegen Steuerentziehung vor Gericht gestellt worden, alles war aufgeflogen. Ich sagte, was sagen Ihre Töchter denn dazu, dass sie so reingefallen sind? Ach, die sagen, es wäre doch eine schöne Zeit gewesen. Da ist keiner bereit zu sein, zu sagen, wie konnte ich nur so dumm sein? Wie konnte ich diesem Schwindler nur aufsitzen? Warum sagt das denn keiner? Es will ja keiner zugeben, dass er reingefallen ist. Aber in diesen wichtigen Dingen sollten wir doch ehrlich sein. sollten wir doch sagen können, ich habe diese Sache mal für gut gehalten. Heute erkenne ich, dass es reiner Unsinn ist. Aber trotzdem halten die meisten daran fest und wollen nicht zugeben, dass es tatsächlich Diener des Teufels in der Gestalt von Aposteln Christi gilt. Warum ist denn eigentlich der Teufel so sehr daran interessiert, Menschen mit sich ins Verderben zu ziehen? Ich glaube, da ist ein ganz gemeiner Gedanke. Er weiß, dass er besiegt ist. Er weiß, dass seine Zeit vorbei ist. Das entnimmt man ja ganz deutlich aus dem, was dämonisch besessene Menschen gesagt haben, wenn sie zum Herrn Jesus kamen. Wir lesen ja davon, die kamen in großer Ehrerbietung. Sie liefen auf ihn zu, huldigten ihm, hatten aber dann nur eine Bitte: Quäle uns nicht vor der Zeit. Dass sie dem Gericht verfallen waren, wussten sie. Das Einzige, was sie noch erbaten, war ein klein bisschen jämmerlicher Aufschub. Mehr wussten sie, war für sie nicht drin. Und für diesen Kampf sollen wir die Waffenrüstung Gottes anziehen. Eine ganz erstaunliche Sache. Mit Wahrheit, Gerechtigkeit, Glauben, Evangelium, Wort Gottes sollen wir kämpfen. Sind denn das überhaupt Waffen? Gewöhnlich sehen wir doch darin Ideale. Und Ideale sind Dinge, die man erkämpfen muss. Und Ideale sind Dinge, die uns etwas kosten, für die wir auf etwas verzichten müssen. Und die sollen wir als Waffen einsetzen gegen den Teufel. Aber ich glaube, das ist die große Lehre unseres Textes, dass Gottes Waffen auch hier die richtigen sind. Und dass Gottes Waffen deshalb siegen, weil es seine Waffen sind und er dahinter steht. Die meisten Gemeinden werden doch mit viel Klugheit und Geschick geleitet. Da wird genau überlegt, wie man das am besten und vernünftigsten macht. Da wird genau beurteilt, wie die Politiker das tun. Gehen wir etwas mehr dahin, haben wir den Nachteil, gehen wir dahin, haben wir den. Aber hier, ja, das lässt sich machen. Und Gott, er empfiehlt uns seine Waffen und mit denen sollen wir kämpfen gegen den schlimmsten Gegner. Das Erste, wozu wir aufgerufen werden, ist Wahrheit. Wie wichtig Wahrheit ist, geht aus einem Wort unseres Herrn hervor, als er vor Pilatus steht. Da sagt er: Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, damit ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Manche denken, wann der Herr nicht gekommen, um uns zu erlösen? Ganz sicher. Aber hier nennt er einmal dies. Und zwar mit ganz großem Nachdruck. Es ist hier in diesem Saal schon oft über Wahrheit gesprochen worden. Selbstverständlich kann man sagen, Wahrheit ist die richtige Darstellung der Wirklichkeit. Aber was der Herr sagt, geht weit darüber hinaus. Was hat er uns denn gebracht? Das Wissen um Gott. Denken wir an Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Und wir wissen, dass das so ist und dass ihn auch keiner sehen kann. Und dann der nächste Satz. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Eine Offenbarung Gottes, wie sie überhaupt nicht übertroffen werden kann. Und jetzt werden wir aufgefordert, unseren Kampf zu führen und als Erstes mit der Wahrheit. Und dann sollte uns bewusst werden, wie furchtbar es ist, wenn wir zurückfallen und die Waffe des Teufels, die Lüge einsetzen, auch in den verschiedenen Bestrebungen und Zielen in der Gemeinde. Unwahrheit ist nicht immer, dass ich Nein sage, wenn ich Ja sagen müsste. Eine ganz schlimme Unwahrheit besteht bei unseren Motiven. wenn wir sagen, warum wir etwas tun oder nicht tun, was überhaupt nicht den Tatsachen entspricht. Unwahr sind wir auch, wenn wir eine offene Antwort verweigern. Wenn wir da, wo wir falsch stehen, einfach schweigen und denken, die können mich mal. Unwahr ist auch der jämmerliche Satz, ich habe keine Zeit. Wenn wir ihn um ein kleines Wort ergänzten, dann wären wir schon eine ganze Menge ehrlicher. Wenn wir sagten, dafür habe ich keine Zeit, dann würde man nämlich sofort fragen, wofür hast du denn Zeit? Und dann käme die ganze Wahrheit heraus. Ich hätte gar keine Zeit, da hineinzuschauen. Und da habe ich gedacht, das wäre die Aussage eines Sondermissionars. Vor ein paar Tagen war ich beim Bruder, der sagte mir, nein, wir haben auch kein Fernsehen. Ich wüsste auch nicht, wann ich da hineinsehen sollte. Dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Wie mancher hat Zeit dafür und sagt uns dann, für die großen, wichtigen Dinge hätte er keine Zeit. Das nächste, was wir anlegen sollen, ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist bei Gott etwas überaus Wichtiges. Wir lesen in Jesaja 5, Vers 15, Gott, der Heilige, erweist sich heilig durch Gerechtigkeit. Im irdischen Kampf ist sehr selten Gerechtigkeit eine Waffe gegen das Böse. Wie kann sie es denn in unserem Kampf sein? Ich denke ganz einfach, weil Gott auf der Seite der Gerechtigkeit steht und weil Gott den Sieg auf jeden Fall erringt. Er will nur, dass wir uns bewähren. Und dann, wie etwas ganz Ausgeschlossenes steht da noch dazwischen. Wir sollen beschult sein mit dem Evangelium, um auch das zu verkündigen. Da kommt man sich vor und wieder erinnert an den Satz, ich sende euch wie Schafe inmitten von Wölfen. Und dann sollen wir den Schild des Glaubens nehmen, gegen die feurigen Pfeile des Bösen. Wir wissen doch, was feurige Pfeile bedeuten. Wenn im Mittelalter eine Burg oder eine Stadt belagert wurde, dann schossen die Belagerer oft feurige Pfeile in der Hoffnung, dass dieser oder jener Pfeil mal auf etwas Brennbares stieße und sie dadurch einen Brand entzünden könnten. Und die sollen wir abwehren durch den Schild des Glaubens. Das Vertrauen in Gott ist etwas, was Gott immer wieder belohnt. Und da können selbst die feurigen Pfeile nicht ankommen, wenn wir wirklich mit Gott rechnen. Und dann kommt ganz am Schluss das Schwert des Geistes. Unserer Natur nach wollen wir immer das Schwert zuerst nehmen. Und als David sich von einem Priester eine Waffe erbat, da sagte der ihm, ich habe nichts hier als nur das Schwert Goliaths. Da hat David freudig gerufen, das gibt mir, es gibt nicht seinesgleichen und ist damit losmarschiert. Dazu neigen wir auch alle, von vornherein mit dem Schwert des Geistes. Und wie viele stehen im ganzen Land die Bibel in der Hand und fangen an auszulegen. Und Paulus, der nennt sie erst an letzter Stelle. Erst einmal Wahrheit und dann Gerechtigkeit. Und dann Glauben in die Hilfe Gottes. Und wenn all das da ist, dann endlich, dann bist du berechtigt, mit der Bibel zu kommen und anderen zu sagen, was Gott will. Wir sehen, es muss alles eine Harmonie sein. Und wir lesen auch an einer Stelle in dem Psalmen, dass Gott sagt, was hast du meine Worte in den Mund zu nehmen? Und ich kann manche nicht verstehen, die so kühn das Wort Gottes für sich in Anspruch nehmen, wenn Gott sagt, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Da muss ich immer an das Wort denken, das eine Frau an Elisa gerichtet hat, nachdem er ihren gestorbenen Sohn wieder zum Leben zurückrief. Jetzt weiß ich, dass das Wort Gottes in deinem Munde Wahrheit ist. Es ist nicht in jedermanns Munde Wahrheit. Es wird wahrscheinlich wenig so viel gelogen wie mit der Bibel in der Hand. Von dem Propheten konnte die Frau das sagen: In deinem Munde, da ist das Wort Gottes Wahrheit. Und möchten wir solche sein, bei denen es mit Wahrheit und Gerechtigkeit und Glauben anfängt. Und dann sind wir auch berechtigt, das Schwert des Geistes zu nehmen. Und dann fordert der Apostel Paulus auf zum Gebet. Aber nicht einfach zum Gebet. Er unterstreicht das sehr, sehr stark. Ich will das einmal lesen. Vers 18. Zu aller Zeit betend, mit allem Gebet und Flehen, in dem Geiste und eben hierzu wachend, in allem Anhalten und Flehen, für alle Heiligen und für mich. Da sehen wir die Notwendigkeit des Gebetes. Selbst ein Mann wie der Apostel Paulus, der doch auf Dinge hinweisen konnte wie kein anderer, der einmal entrückt war in den dritten Himmel, der unaussprechliche Worte hörte, die der Mensch nicht sagen darf, dem das Geheimnis Gottes, woran wir heute Morgen erinnert wurden, anvertraut worden war, über Gottes Absicht mit den Israeliten und den Nicht-Israeliten, selbst der, das auserwählte Werkzeug, er bat für sich Fürbitte, damit er das Wort Gottes in der rechten Weise sagt. Und jetzt müssen wir uns einmal fragen, welche Bedeutung spielt bei uns eigentlich das Gebet? Ich will jetzt nicht das alte Klagelied anstimmen, dass zur Gebetsstunde so wenig kommen. Da könnte man mir ein Dutzend Gründe nennen. Ich will etwas ganz anderes sagen. Wie viel betest du zu Hause? Da kannst du dich ja auf keinen berufen, der dich stört. Du kannst nicht sagen, die Brüder sind mir alle zu langweilig, in deren Gegenwart kann ich nicht beten. Du kannst nicht sagen, was die beten, erscheint mir alles wie ein unehrliches Geplapper. Du ganz allein und Gott. Stell dir mal vor, das gibt es. Unser Herr sagt ja auch, wie wir beten sollen, sondern die Tür zuschließen, damit uns keiner stört. Du allein und Gott. Und jetzt frag dich einmal, ganz ehrlich, wie lange? Ich habe schon oft gesagt, man muss sein Gebet mit der Uhr kontrollieren. Nicht, ich sage nicht, dass man so und so lange beten soll. Steht auch nirgendwo in der Bibel. Aber ich denke, man muss doch wissen, wo man steht. Ich muss doch wissen, was mein Gebetsleben ist. Dann kommt vielleicht heraus, dass ich am Morgen 3, am Abend 2 Minuten bete. Da muss ich das mal überschlagen und vergleichen mit Zeitung lesen, Fernsehen, geschwätzige Reden und allem Möglichen. Und für Gott morgens 3, abends 2 Minuten. Bitte, bitte prüf deine Zeit nach. Vielleicht wirst du so erschrecken und vielleicht bist dir noch die in deinem Leben so ungeistlich vorgekommen wie dann. Und dann liest dies noch einmal, was Paulus hier schreibt. Ich lese es noch einmal. Zu aller Zeit betend, mit allem Gebet und Flehen in dem Geiste und eben hierzu wachend, in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich. Wenn man so einmal Inventur macht, dann sieht man, wo man steht. Und dann braucht man sich über keinen mehr zu beschweren, als nur über sich selbst. Und wenn man dann betet, dann kann man Gott nur sagen, lieber Vater, ich berufe mich auf gar nichts, was ich selber zu bieten habe. Ich weiß, ich habe nichts zu bieten. Ich gehöre zu den Allererbärmlichsten. Aber ich berufe mich auf deine Gnade. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in Vergehung und Tod waren. So beschreibt Paulus ihn. Und so ist er. Und wenn wir so zu ihm kommen, im Wissen um unsere Ohnmacht und im Wissen um seine Macht, dann nimmt er uns an. Und dann kann auch da noch ein Wachstum geschehen, wo man gar nicht mehr damit gerechnet hat. Das Leben eines Christen ist viel, viel ernster, als die meisten ahnen. Es ist der Kampf gegen den Teufel und seine ganze Macht. Und geführt werden kann er nur mit Gottes Mitteln, mit Wahrheit, Gerechtigkeit und Glauben. Und das große Mittel, das wir dann am Schluss noch hören, ist das Gebet. Möchte Gott uns schenken, dass wir dazu erwachen.